Jakobusbrief, Kapitel 4. Kapitel 4, von Vers 9 an lese ich. Wenn wir den Zusammenhang wieder bekommen. Werdet eures Elends inne und traget Leid und weinet, euer Lachen verkehre sich in Weinen und eure Freude in Traurigkeit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Das ist besprochen. Es geht hier um eine sehr grundsätzliche geistliche Einstellung. Paulus nennt das im 2. Korintherbrief eine göttliche Traurigkeit, eine von Gott bewirkte Traurigkeit. Hier kommt das Wort Niedergeschlagenheit drin vor, wird übersetzt Traurigkeit. Das heißt wirklich Niedergeschlagenheit. Und das ist ja eigentlich wirklich nichts Wünschenswertes. Und eigentlich ist es so, dass man sagt, wenn irgendwo Niedergeschlagenheit ist, dann muss alles, was geschieht, passieren, um aufzurichten. Niedergeschlagenheit ist etwas, was man vermeiden sollte. Schon, aber es gibt eine Niedergeschlagenheit, eine Traurigkeit, die wünschen uns die Zeugen der Bibel. Das ist die Traurigkeit über der eigenen Sünde. Und da sagt der Jakobus, dieses Leiden am eigenen Versagen, das wünsche ich. Das ist das leichtfertige Lachen und Spielen mit der Sünde, sich umkehrt in Weinen. Das ist hier gemeint. Das ist alles sehr grundsätzlich. Ich habe gelegentlich schon darauf hingewiesen, dass der Jakobus ein ausgesprochen praktischer Seelsorger ist. Und wenn der drei Sätze sich aufgehalten hat bei grundsätzlichen geistlichen Erkenntnissen, dann kann man darauf Gift nehmen, dass er im vierten Satz schon irgendwo wieder bei einem sehr, sehr praktischen Fall ist, wo es heiß wird. Und er wendet jetzt das auch jetzt im nächsten Vers von Vers 11 an, gleich auf einen ganz, ganz runden Punkt. Also das ist auch dann der erste Punkt, um den es heute geht, wieder praktisch der runde Punkt. Verlästert einander nicht, liebe Brüder, wer seinen Bruder verlästert oder richtet seinen Bruder, der verlästert das Gesetz und richtet das Gesetz. Richtest du aber das Gesetz, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern sein Richter. Einer ist Gesetzgeber und Richter, der retten und verdammen kann. Wer aber bist du den anderen richtest? Der wunde Punkt. Verlästern, ein Ausdruck, der bei uns vorkommt, schlecht übereinander reden, richten. Nun gibt es ja Gebote Gottes, bei denen ist immer verhältnismäßig klar, was gemeint ist. Zum Beispiel Diebstahl von fremdem Eigentum. Das ist relativ klar. Was aber gar nicht so klar ist, ist, wenn man jemand anders den guten Ruf stiehlt. Das ist nicht so leicht zu fassen, auch so im rechtlichen, gesetzlichen Bereich. Gesetze, die Diebstahl unter Strafe stellen, klar, es gibt auch, wenn man beleidigt oder so, da kann man auch für belangt werden, aber das ist alles viel schwieriger. Es ist viel leichter und auch nicht kontrollierbar, so richtig nicht zu packen, wenn man einem anderen den guten Ruf stiehlt. Und das ist eine gefährliche Waffe. Und der Jakobus legt hier den Punkt auf. Er sagt also, wenn wir jetzt um Traurigkeit reden, Niedergeschlagenheit, betrübt sein über eigene Sünde, dann denkt nicht, dass ich jetzt von ganz wilden Sachen hier rede, sondern lasst uns mal zu dieser Sorte von Filigransünde kommen, die da so fein gesponnen und fein gewirkt ist, dass eigentlich da so schnell keiner was bei Schlechtes bei findet. Und das ist der Punkt beim schlecht übereinander reden und einander richten. Wir brauchen irgendwie doch den etwas dunkleren Hintergrund des anderen, von dem sich unsere Anständigkeit dann etwas besser abhebt. Das kritische Reden über den anderen, das hier richten heißt, unter dem Vorzeichen der Verurteilung geschieht. Nicht etwa unter dem Vorzeichen des Mitleidens. Kann ja auch über die Not, negativen Seiten eines Menschen, negativen Taten eines Menschen und Gewohnheiten eines Menschen reden, wirklich aus dem Geist der Besorgtheit, des Mitleidens. Das ist was ganz anderes. Der Jakobus sagt, also wer einen anderen richtet, der kritisiert Gott und sein Gebot. Das ist eine ganz merkwürdige Argumentation. Hier, Vers 11. Wer seinen Bruder verlästert, also schlecht über ihn redet, und richtet seinen Bruder, der redet schlecht über das Gesetz und richtet das Gesetz. So eigentlich. Welchen Sinn? Es gibt mehrere Bedeutungsmöglichkeiten. Zunächst einmal heißt das, ist Gesetz in Israel ein Wort, das einen viel positiveren Klang hat als bei uns. Wir denken da immer gleich an Paragraphen. Und das ist zumindest was Trockenes und Langweiliges und eher was Negatives. Während Torah, Wegweisung, in Israel den Klang von kostbarem Wort Gottes hat. Wegweisung klingt schon positiv. Der Ausdruck Gesetz kann in Israel gebraucht werden als ein Ausdruck für das Reden Gottes. Überhaupt als Zusammenfassung für sein Gebot. Da muss nicht immer, es gibt auch die Rede Gesetz und Propheten, da ist dann unser Gesetz alles verstanden, was in den ersten 5 Büchern Mose steht. Aber da stehen ja gar nicht nur Gesetze. Da stehen auch die Abrahamsgeschichte drin, Schöpfungsgeschichte drin, da stehen Josefsgeschichten drin oder die Rettung aus Ägypten, der Bundesschluss am Sinai. Da ist also unter Gesetz ist da also auch das gnädige Wort Gottes, sein Liebeswort mit gemeint. Also Israel kann man das so zusammenfassen. Nun bedeutet das, wenn du den anderen kritisierst, richtest und schlecht über ihn redest, dann redest du schlecht über Gottes Wort. Denn in Gottes Wort ist zunächst immer ein Wort der Liebe und der Geduld. Das Wesen des Redens Gottes ist Geduld. Dass Gott überhaupt redet, ist Geduld. Die Tatsache an sich ist Geduld und Liebe. Denn wenn Gott uns behandeln würde, wie es uns zukommt, dann wird er schweigen. Dass er nach dem Sündenfall überhaupt noch einmal das Wort nimmt, ist Geduld. Und das hat Israel genau gewusst. Das Reden Gottes, ganz egal, was es beinhaltet, selbst wenn Gott im Gericht redet, ist immer noch ein Zeichen seiner Geduld. Die größte Kostbarkeit. Du kritisierst Gottes Reden. Das ist ein Ausdruck seiner Geduld. Nun ist ja, Jesus wird man ja nicht vorwerfen können, dass er so gemauselt hätte, dass er wischiwaschi gemacht hätte, was so die moralischen Maßstäbe oder die Wahrheitsfrage angegangen wäre, nicht? Das ist ja bei Jesus ganz, ganz klar. Bergpredigt und so ist ja auch viel zu schroff für unsere Erkenntnis. Trotzdem aber liegt der Jakobus ganz genau auf der Linie dessen, was Jesus immer wieder ausdrücklich gesagt hat. Bergpredigt, richtet nicht, damit er nicht gerichtet werde. Am deutlichsten wird das in Matthäus 13, wenn Sie das mal eben umschlagen, aussagen, Matthäus 13 in den Gleichnissen. Ein Gleichnis, das für das Zusammenleben in einer Gemeinschaft von Christen, einer Kirche, christlichen Gruppe von ganz, ganz großer seelsorgerlicher Bedeutung ist. Merkwürdigerweise sind die Jünger Jesu immer radikaler als Jesus selbst. An Punkten, wo es nicht richtig ist. An anderen Punkten sind wir dann ganz lasch und sehr kompromissbereit. Aber an Punkten, wo Jesus sehr geduldig ist, da neigen wir zu Konsequenz und zu Radikalität und so. Wie hier. Er wird das erzählt er das Gleichnis, will ich nicht ganz lesen. Himmelreich gleich einem Menschen, der guten Samen auf den Acker säte, und als er geschlafen wird, kommt der Feind und sät Unkraut dazwischen. Nicht? Und dann heißt es 26, da nun aber die Saat wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er sprach zu ihnen: Das hat ein Feind getan. Da sprachen die Knechte: Willst du denn, dass wir hingehen und es ausjäten? Er sprach: Nein, auf dass er nicht zugleich den Weizen mit ausraufet, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Lasset beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und um der Erntezeit will ich zu den Zittern sagen: Sammelt zuvor das Unkraut und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne, aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune. Wird danach ausgelegt von Vers 36 an, da erklärt Jesus das dann nochmal. Das ist der Punkt mit der Geduld. Jesus weiß, dass das auch in seinem Volk völlig durcheinander geht. Der Jakobus schreibt an Christen: Das ist ein Problem, was hier verhandelt wird, ist ein innergemeindliches Problem. Und dann sagt er: Das kann man doch nicht alles einfach laufen lassen. Und er sagte: Vorsicht erstmal. Erstmal Vorsicht. Redet nicht schlecht übereinander. Wer anfängt zu richten, der richtet, der muss aufpassen, der richtet Gottes Gebot. Der stellt sich drüber. Jesus jedenfalls ist da sehr, sehr zurückhaltend gewesen. Er hat gesagt, das Unterscheiden. Es gibt ja so unser Sprachgebrauch der Verrätung. Dann gibt es Christen, das ist der Ausdruck natürlich hoffnungslos verflacht, dann gibt es gläubige Christen. Eigentlich ist das ja Quatsch, ne? Ich glaube nicht den Christen. Aber da das ja die Ausdrücke ja nicht mehr stimmen, es gibt also gläubige Christen. Und wenn man dann Sorge hat, dass das auch verschleißt, dann gibt es echt gläubige Christen oder wirklich gläubige Christen. Dann gibt es wirklich wiedergeborene gläubige Christen. Und dann gibt es wirklich wiedergeborene gläubige geheiligte Christen. Also man kann halt immer alles normal eine Stufe unterscheiden. Und das verrät nur die Inflation der Begriffe, aber auch ein Problem. Natürlich auch ein Problem. Es ist ja nicht unwichtig, Klarheit zu schaffen in nebulösen Verhältnissen. Was wird eigentlich alles unter Glauben bei uns gehandelt und unter Christsein gehandelt? Und deshalb ist es ja doch schon nötig, deutlich zu sagen, was heißt denn unser Jesus gehört? In unserer Kirche ist das eine Tugend geworden, dass man das möglichst nebulös hat. Und dass also wer Christ ist, das kann man nie genau wissen und so. Das ist alles so schön verschwommen. Aber die andere Seite ist eben, dass es auch ein Linienziehen gibt, ein Ausjäten wollen des vermeintlichen Unkrautes, wo Jesus sagt: Pass mal schön auf. Dass wenn du so anfängst, du die Unkraut zu rupfen, dass nicht unversehens Weizen mit ausgerissen wird. Das ist nicht eure Aufgabe, sagt er. Das macht der Herr, der Richter, am Ende der Zeit. Auf der gleichen Linie ist der Paulus in 1. Korinther 4. 1. Korinther 4, da heißt es in Vers 5, kommen nachher auf den Text nochmal in einem anderen Zusammenhang: Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, welcher wird ans Licht bringen, auch was im Finstern verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Alsdann wird einem jeglichen von Gott sein Lob widerfahren. Der Paulus ist da auch sehr zurückhaltend, denn in der Auseinandersetzung mit Christen in Korinth war das eine Streitfrage. Wer ist denn nun ein richtiger Mitarbeiter? Und wer ist denn nun ein richtiger Christ? Und da war auch dann die Beurteilerei dran. Da sagt der Paulus auch: Wollen wir vorsichtig sein? Ne? Wollen wir vorsichtig sein? Also Kritik an der richtet Gottes Gebot heißt, er richtet das Wort, das an sich Gottes Geduld ausdrückt. Aber Kritik an Gottes Gebot auch noch in dem Sinne, dass hier ein Unterschied gemacht wird zwischen den Geboten. Indem man, Kritik heißt ja, man beurteilt das. Ich beurteile, was richtig und falsch und was wichtig und unwichtig ist. Und es gibt eine Form der Kritik an den Geboten Gottes, die wir als Christen praktizieren, die sieht so aus, dass wir unterscheiden, welche Gebote wichtig zu nehmen sind und welche nicht so wichtig zu nehmen sind. Und hier ist dann zum Beispiel also das Gebot, du sollst nicht stehlen.
Das ist nicht so schlimm.
Aber das Gebot, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, sollst nicht hintenrum falsch reden, wird nicht so wichtig gemacht. Da ist nicht so, so ein Schuldbewusstsein da. Das unterläuft leichter. Das sind die Kleinigkeiten, die man mehr so zum Klima zählt, aber wo nicht deutliche Schulderkenntnis ist. Er sagt ja, in dem Augenblick, wo ihr anfangt, mehr oder weniger willkürlich und bewusst Wertungen vorzunehmen, manche Gebote furchtbar drastisch zu sehen und andere sehr kulant zu handhaben, da stellt ihr euch ja auf die Richterposition, kritisiert Gottes Gebot, als wäre das nicht gleichwertig. Das, was euch im Augenblick nicht so schrecklich wehtut, das stellt als ganz bedeutungsvoll ist. Habt ihr gerade nicht geklaut, könnt ihr sehr drastisch sagen, dass Diebstahl Sünde ist. Aber die typische Sünde der Christen, sagt er nämlich, achte Gebot, das schlecht über andere reden, den Ruf zerreißen. Das war sicherlich das problematischste Gebot für die christliche Gemeinde. Das nehmen wir nicht so tragisch. Da nimmt sich jeder eigentlich das Recht raus, das so zu praktizieren. Oder das ist auch oft so, dass man das gar nicht merkt, dass man das praktiziert. Selbstverständlich tut man das. Und so gerechtfertigt hält man das Reden. So spontan kommt das raus. Da seid ihr Kritiker. Ihr stellt euch nicht unter das Gebot. Ihr stellt euch nicht unter das Gebot. Und dann richtet ihr das Gebot, ihr setzt noch in dem Sinne, das ist noch eine Bedeutungsmöglichkeit, in dem Augenblick, wo ihr einen anderen richtet, in dem Sinne, dass er ihn verurteilt, stellt ihr euch über, stellt ihr euch über Gott, stellt ihr euch über Gott. Ihr tut so, als stündet ihr nicht vor dem Richtertisch und der Richter auf der anderen Seite, sondern ihr wechselt die Position und stellt euch hinter den Richtertisch und wollt jetzt das Urteil sprechen. Da stellt ihr euch über Gott. Also, so weit, so klar. Nur, jetzt wird es kritisiert. Dieses eindeutige Wort, mahnende Wort und die eindeutigen Worte Jesu, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, steht natürlich in einer gewissen Spannung zu einer Reihe anderer, einer Linie anderer Worte der Bibel. Etwa im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 1. Muss man ja mit eigenen Augen mal sehen, vielleicht gar nicht so, dass man es eben aufschlägt. 1. Johannes 4, Vers 1. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeglichen Geist, sondern prüft, urteilt die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen, ein jeglicher Geist, der da bekennt, dass Jesus Christus ist im Fleisch gekommen, der ist von Gott. Jeglicher Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Es wird dann weiter noch ausgeführt. Hier geht es ums Beurteilen. Geht im Neuen Testament sehr durch. Der gleiche Paulus, der sagt, richtet nicht vor der Zeit, schreibt einen Galaterbrief, in dem er voll auf die Pferde haut, gleich im ersten Kapitel, sagt, wenn einer ein anderes Evangelium verkündigt, als ich euch verkündigt habe, verflucht sei er. Das sagt er nicht, da müssen wir mal drüber diskutieren, wer denn hier die Wahrheit hat und so. Oder ob man das mal so sagt oder so sagt. Sondern das ist ja ganz radikal. Und wenn man das im Galaterbrief denn anguckt, worum es da geht, da packt man sich an den Kopf und sagt, also ist das eigentlich wirklich so schlimm? Die haben nämlich gesagt, natürlich Jesus, natürlich Kreuz und Auferstehung, aber Zusätzlich ist nötig, dass ganz bestimmte Lebensstilfragen, nämlich was aus dem jüdischen Gesetz kommt, auch noch im Leben eine Rolle spielt. Und wenn man das nicht auch noch hat, dann ist das kein echtes Christsein. Und an der Stelle wird der Paulus fuchsteufelswild und sagt, hier ist nicht nur ein bisschen kosmetisch zugesetzt, sondern hier wird die ganze rettende Botschaft von gekreuzigten Jesus und kaputt gemacht. Und deshalb schießt der volle Salve und sagt, also hier ist kein Kompromiss. Hier ist kein Kompromiss. Ja, Paulus, meine Güte, wer ist denn nicht richtig, was du da machst? Und der Johannes, der so ausdrücklich von der Bruderliebe als dem einen Echtheitskennzeichen des Christseins spricht. Er sagt, wer von Gott geboren ist, der liebt die Geschwister, daran erkennt man nicht. Der kann sehr, sehr hart und scharf reden über die Abgrenzung von Irrlehrern. Warnung. 1. Johannes 4 wird das ja gegenüber falschen Propheten. Jetzt ist ja immer eine kritische Frage, wenn man das so allgemein sagt, falsche Propheten, sagt jeder natürlich, natürlich, falsche Propheten, da soll man gegen sein. Ja, aber wer ist es denn nun, wenn man das bei Licht betrachtet? Sie sagen nicht alle ein Schild vorne drauf und sagen, ich bin ein falscher Prophet, sondern das kommt eben ganz fromm daher. Sehr Jesus bezogen. Da ist er gar nicht so leicht zu unterscheiden. Da ist ja die Misere an der ganzen Geschichte. Hier ist eine gewisse Spannung. Was kann man da sagen? Also das Neue Testament gibt uns keine Möglichkeit, das richtet nicht sozusagen als ein Instrument von Nebelproduktion und Nebelwerfer, so wie man das auf dem Theater hat. Da gibt es ja allerlei Instrumente, die produzieren Donner und Nebel und so. Und wenn er dann raufkommt, dann kommt alles aus der Maschine. Ne? Das ist es nicht, wenn man jetzt plötzlich die große Unklarheit und den Brei macht und sagt, man kann letzten Endes ja gar nichts beurteilen. Und da muss man alles so anstehen lassen. Es gibt schon klare Kriterien, zu sagen, wo ist Christsein, wo sich jemand nicht zu Jesus Christus als den gekreuzigten, auferstandenen Herrn bekennt, ist nicht Christsein. Da gibt es ganz klare Maßstäbe im Neuen Testament. Und wo einer sagt, zur Rettung, Kreuz und Auferstehung und noch irgendwas anderes, da gibt es keine Frage daran, das ist eine Verleugnung und Zerstörung des Evangeliums. Nur, wo ist denn der Unterschied zwischen Richten und solchen Prüfen und Beurteilen? Mit den Konsequenzen, die dann ja immer da dran sind. Der entscheidende Punkt liegt wohl da. Richten heißt immer, jetzt wird ein endgültiges Wort des Abschneidens hier gesprochen. Das Beurteilen kann nie aus dem Geist der Rechthaberei kommen. Dann kippt es um. Da sind wir nicht vorgeschützt. Niemand soll denken, wir könnten unsere Motive da lupenrein halten. Im Augenblick, wo wir um die Wahrheit ringen, und es muss ja dauernd um die Wahrheit gerungen werden, kann im Handumdrehen der Geist der Selbstgerechtigkeit und der Rechthaberei einziehen, der alles vergiftet. Das Ringen der Männer des Neuen Testamentes um dieses heilige Ringen um die Wahrheit ist ein Ringen der leidenschaftlichen Liebe, ein Ringen um die Menschen. Jesus kann wahnsinnig hart reden gegen Pharisäer und Schriftgelehrte, gegen Fromme. Aber es ist nie ein kaltes Reden, das fertig macht, sondern es ist ein Beurteilen und Kämpfen um die Menschen. Es geht um Menschen. Und es ist schon ein Unterschied, ob sich der Kampf um die Wahrheit aus Fanatismus geführt wird, in theologischer oder ideologischer Rechthaberei, oder ob er aus dem Geist der Liebe und Barmherzigkeit geführt wird, der um Menschen kämpft, die sowohl um die, die durch Verführung verführt werden, als auch um die Verführer, die auch Menschen sind, für die Christus gestorben. An dem Punkt liegt liegt die Entscheidung. Sowohl was die Wahrheitsfrage, also biblische Lehre, ein klares Evangelium angeht, als auch was ethische Fragen angeht, was ist denn jetzt Gehorsam den Geboten gegen Gottes gegenüber? Da lässt die Bibel keine Klarheit, dass ein deutliches Ja und ein deutliches Nein gesagt werden. Nach Korinth schreibt der Paulus nicht: Freundin unserer komplizierten Welt, heute unserer wechselnden Moral zwischen Orient und Okzident, in diesem ideologischen Völkermischmasch des Römischen Reiches und der großstädtischen Kultur Roms und Korinth, da kann man natürlich nicht mehr Ehemaßstäbe und Sexualethik hochhalten, wie sie unsere Väter in Israel noch für richtig hielten und so, ne? Sondern er schreibt nach Korinth: Ich höre da begeht einer Unzucht. Und sogar innerhalb der eigenen Verwandtschaft. Ich werde zu ihm kommen und dann werde ich euch zeigen, was Handeln in Kraft ist. Wir werden ihm den Satan übergeben. Einen deutlichen Trennungsstrich. Das ist doch reges, meine Güte. Da heute auch geneigt, die Bibel, die Seiten aus der Bibel rauszureißen, weil das so peinlich ist, nicht? Wir haben ein mildes Klima in der Kirche eingeführt. Das kommt gar nicht mehr, darf gar nicht vorkommen. Das ist der Herr. Ich möchte das beides einfach mal so vor Augen stellen, weil ich meine, anders kann man es nicht richtig verstehen. Es steht in einer gewissen Spannung zueinander. Richtet nicht, diese klare, prüft die Geister. Diese Spannung lässt sich auch nicht theologisch oder gedanklich auf eine leichte Formel bringen, sondern die Spannung geht durch unser Herz. Sie muss ausgehalten werden, sie muss durchlebt und durchlitten werden. Da, wo einer meint, er ringe um die Wahrheit und kämpfe um die Wahrheit und meine klare Maßstäbe des Gehorsams, da muss er sich immer fragen, bin ich nicht schon umgekippt? Bin ich nicht schon zum Fanatiker der Selbstgerechtigkeit geworden? Spiele ich nicht schon Gott? Sitze ich nicht schon auf dem Gericht, Thron des allmächtigen Gottes und spiele mich hier auf wie Graf Koch? Ne? Und auf der anderen Seite, da, wo ich da gerichtet nicht, da muss man mal fragen, habe ich eigentlich noch die Wahrheit? Ist es noch eine Leidenschaft um Wahrheit und Gehorsam in meinem Leben? Jakobus hat das eine große Problem in der Gemeinde vor Augen. Er sieht, wie die Gemeinschaft der Christen unterwühlt wird und zerrissen wird dadurch, dass man übereinander schlecht redet. Dass das achte Gebot keine gewissensprägende Kraft in der Gemeinde hat. Das ist mal interessant. Ich habe mir mal vorgenommen, wenn Herz irgendwo auf einem Jugendkongress das Thema mal was zu machen, über die Bedeutung der Gebote Gottes in der Jugendseelsorge heute. Und da will ich mir mal vornehmen, deutlich zu machen, dass die 10 Gebote überhaupt nicht gleichrangig behandelt werden. Wenn Sie die mal durchgehen von Anfang bis Ende, dann werden Sie merken, dass es Gebote gibt, die sind erstens bekannt und andere sind ganz unbekannt. Und dann gibt es Gebote, die sind wichtig, die nehmen wir wichtig als Christen und andere, die spielen überhaupt keine Rolle. Feiertagsgebot zum Beispiel spielt auch beim Christen kaum eine Rolle. Auch bei frommen Christen. Spielen spielt der Gottesdienst keine Rolle. Viele fromme Christen, also Leute, die sind super fromm, aber ich komme gar nicht auf den Christen, dass mein Gottesdienst gehen sollte. Der hat keinen Sonntag, keine Feiertagsheiligung, ist, um mich bei der Gemeinde gewesen ist und mich hier Gott gelobt hat. Das ist keine Rolle. Elterngebot, sehr problematisch. Ist ja vor allen Dingen für uns erwachsene Kinder gesagt, weniger ja für die jüngeren Kinder, sehr problematisch das Gebot für uns. Und das Gebot vor allen Dingen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Das schlecht übereinander reden und dann ja vor allen Dingen das 9. und 10. Gebot nach Luthers Erzählung, du sollst nicht begehren deines Nächsten ein Familienhaus, deines nächsten Frau, deines nächsten Bankkonto, deines nächsten berufliche Position und Fahrzeug. Du sollst nicht begehren, das ist gar nicht im Bewusstsein, weil das du sollst begehren, das der Grundantrieb unseres ganzen wirtschaftlichen und sozialen Erfolges ist. Und dass es nur einen einzigen Kummer gibt, dieser Antrieb, dass man nicht mehr begehrt könnte, erlahmen. Denn dann läuft doch nichts mehr. Das ist ein ganz schwieriges Problem. will ich gar nicht so billig darstellen. Das ist ganz kompliziert. Wenn der Mensch keinen Anreiz mehr hat, zum Eigennutz wirklich was zu verdienen zu wollen, zu was zu kommen, so verläuft denn das. Unser ganzes soziales Gefüge und unser wirtschaftliches System steht darauf, du sollst begehren. Und wenn er nicht mehr begehren will, dann kriegt er eine Spritze, eine Konsumspritze nennt man das. Damit er wieder begehrt. Sonst ist es laute. Das ist ganz schwierig. Also ich will das ja, ich sag gar nicht, dass ich das lösen kann, das Problem. Ich wollte nur ins Bewusstsein führen, bei der Beurteilung, den Maßstäben der Gebote Gottes. Da tun wir mal oft so, als wollten wir als Christen die alle ernst nehmen, aber unter der Hand ist das ein, was Paulus, was Jakobus hier sagt, ihr richtet die Gesetze. Ihr beurteilt ja, was wichtig genommen ist und wie es wichtig genommen werden soll und was jetzt erstmal auf Eis gelegt wird. Und an so ein paar Sachen, da reißt ihr euch hoch und die anderen, die habt ihr erstmal abgeblendet. Da lasst ihr weder an euer Gewissen ran, noch verdeutlicht ihr das den anderen Leser. Es ist schon, der Jakobus ist ein ganz großer Seelsorger. Und in der Kraft des Heiligen Geistes spürt er uns auf an den wundesten Punkten unseres geistlichen Lebens. Jetzt will ich noch eine Bemerkung dazu machen zum Schluss, damit ich ja nicht nochmal nächste Mal anfangen muss. Das kriege ich, glaube ich, auch noch hin in den 7 Minuten, die ich noch habe. Sind wir nun Handlanger des Gerichtes oder sind wir Handlanger der Rettung? In Vers 12. Einer ist Gesetzgeber und Richter, der retten und verdammen kann. Wer aber bist du, der du den anderen richtest? Einer ist Gesetzgeber und Richter. Das ist das Werk Gottes, sagt Jakobus. Er kann retten und er kann verdammen. Jetzt kann man das nicht, darf man das nicht so verstehen, dass man sagt, Gott, der sitzt da wie das blinde Schicksal, wie das blindwütige Schicksal, und den einen rettet er und den anderen verdammt er, ipsip zapp und du bist ab. Ja, so stellen sich ja viele das vor, dass Gott da so ein ungeheuer, unkalkulierbares Ungeheuer ist, der so nach undurchdringlichen Gesetzen der Verwählung und Verwerfung praktiziert. Darum geht es ja nicht. Es geht hier bei diesem Wort nicht darum, wie Gott rettet und wie er verdammt. Warum er rettet und warum er verdammt. Sondern es geht hier um die Tatsache, dass allein Gott rettet und verdammt. Und nicht wir. Wer bist denn du? Wer bist denn du? Auch hier gibt es wieder Missverständnisse. Denn Jesus hat seinen Jüngern große Vollmachten gegeben. Nehmet hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten, sagt Jesus am Auferstehungstag. Er gibt den Jüngern Generalvollmacht zum Lösen und Binden im Namen Jesu. Das ist ja eine richterliche Vollmacht. Ja, aber Jakobus sagt, pass auf, dass das nicht umkippt. Dass das nicht umkippt. Wenn solche Vollmacht eigensinnig gebraucht wird, und ein so bevollmächtigter Botschafter nicht in einer ganz, ganz engen Abhängigkeit zu seinem Auftraggeber bleibt, dann wird es katastrophal. Das ist mir massiv aufgegangen, als ich vielen Jahren mit einem Mann zu tun hatte, der früher in einer ganz engen Freikirche zu Hause war, wo also die Gemeindezucht sehr strikt praktiziert wurde und die Brüder kontrollierten und wo also ausgeschlossen wurde über, wer weiß was schon, nicht? Wenn die den Eindruck hatten, da war einer nicht mehr auf dem rechten Pfad und so, Fernseher durfte man nicht haben, wer hatte das Buch raus, und da wurde also ganz, ganz strikt beurteilt. Und der war da als sensibler junger Lehrer so verletzt worden davon, dass er rausgegangen war und nichts mehr davon sehen wollte. Und jetzt war er also in der Landeskirche, in unserer verlotterten Landeskirche, und ich war da im K. und dann sagte ich, ich hatte mal gelitten darunter, da ging alles, da galt das Wort Gottes überhaupt nicht, da konntest du dehnen wie ein Kaugummi, und das war überhaupt ohne jede Kontur. Ich sage, Mensch, wenn man das Wort Gottes ernst nimmt, muss man da irgendwo auch mal eine Linie sein, muss man den Menschen nochmal sagen, was sie tun, ist Unrecht. Und hob er immer gleich beide und sagt, das habe ich nicht gemacht, wo das hinkommt, wenn Menschen meinen, sie könnten so eine Vollmacht praktizieren. Schrecklich, was da für ein Richtgeist draus wird, wie man die eigene Engstirnigkeit verwechselt mit dem Urteil Gottes. Schrecklich, schrecklich. Er wollte immer nur alles laufen lassen. Ne? Kann man verstehen, sie von seinen persönlichen Erfahrungen. Das ist ein schwieriges Verhältnis. Einer ist es, der rettet den Ganzen. Verdammt. Wir sind die Handlanger der Rettung. Es ist nicht unsere Aufgabe, uns als die Mitarbeiter der Verdammnis aufzuführen. Wenn wir das tun wollen, dann ist das immer ein Zeichen dafür, dass wir die Liebe verlassen haben. Keinen Menschen verloren geben. Keinen Menschen verloren geben. Heißt es im Ordinationsgelübde eines Pfarrers. Fragen wir sie manchmal, wie wir das wohl machen sollen, ne? Wie wir das wohl machen sollen. Wir sind, es kann sein, dass unter der Verkündigung des Evangeliums, wenn man jemand im Gespräch, irgendjemand, wenn sie die Botschaft von Jesus weitergibt, und sich jemand verhärtet, da vollzieht sich dann auch Gericht. Aber das ist nicht das, was wir tun sollen. Das tut Gott. Wir sind, weil heute der Tag der Rettung ist und weil Gott noch den Spielraum der Umkehr gibt, wir sind die Handlanger der Errettung, nicht der Verdammnis. Es ist die Zeit des Gewinnens. Es ist die Zeit des Evangelisierens und nicht die Zeit des Abschneidens, des Ausreißens. Merkwürdig, wie hart Menschen sein können. Sagt mir doch, ist da irgendwo einer, das wird jeder immer so rum evangelisiert, die Zeit der Evangelisation, also des Einladens zu Jesus, des Rufens, zur Umkehr ist vorbei, wir sind in der Endzeit, die Schublade ist zu, jetzt geht es nur noch darum, dass die Heiligen noch heiliger werden, und dass man sich bewahrt bis zum Ende in der Zeit der Anfechtung. Immer kalten Herzens dabei, nicht? Ringsrum gehen, Familienangehörige und Freunde und Bekannte und Nachbarn gehen ihren Weg ohne Jesus und die Frommen werden immer frümmer. Machen keinen Finger krumm, und anderen die Liebe von Jesus deutlich zu machen und sie zur Umkehr zu rufen. Es ist Zeit des Gewinnens und nicht Zeit des Abschneidens. Wer bist du, sagte Jakob. Wer bist du, dass du meinst, du könntest den Richter spielen? Das ist das für eine Entlastung auch. Eine Entlastung. Wir sagen ganz gut, ich kann niemanden hinter die Stirn gucken und ich muss niemanden hinter die Stirn gucken. Das darf ich alles meinem Herrn überlassen. Ich muss mich voll und ganz damit beschäftigen, dass noch Menschen dazukommen, und zu sortieren, wer hier echt und noch echter und weniger echt und ganz unecht ist, das überlassen wir dem, der sieht, was hinter der Stirn. Wir bleiben bei dem, was wir vor Augen sehen. Und da, wo ein Mensch sich zu Jesus bekennt und ihm folgt, da haben wir kein Recht zu sagen, aber ich glaube dir nicht. Es ist Zeit des Gewinnens, des Evangelisierens und nicht des Abschneidens und Abbrennens. Wer etwas weiß davon, dass Menschen verloren und in Ewigkeit verdammt werden können, wer etwas weiß davon und wer das im Geist der Liebe, die Gott schenkt, ernst nimmt, den wird man daran erkennen, dass er mit Leidenschaft in Wort und Tat die Liebe zu anderen Menschen bringt. Wer nicht in Liebe anderen Menschen dient, in Wort und Tat, der doch nicht kapiert hat, Menschen verloren gehen können. Wenn er wirklich verkapiert hätte, dass Menschen in Ewigkeit verloren gehen könnten, dann würde er nicht so ruhig auf seinen Hintern sitzen bleiben und so selbstgefällig jüngstes Gericht spielen, sondern würde er rennen und kämpfen und arbeiten, damit Menschen umkehren und auch auf den Geschmack kommen von der Liebe Gottes und nicht verloren gehen. Jetzt wollen wir singen, und zwar, das ist mein... Ich weiß, jetzt haben wir singen wir so ganz unbekannte Lieder, das ist so Abschied vom Alten, ne? 111. Ich weiß gar nicht, ob das im Neuen ist, ich glaube nicht. 111. Singen wir die zweite Strophe.
Komm, o mein Kind, und höre sein Wort, gib ihm dein Herz und folg ihm sofort.
Der Ziffer im Kreisverband für arbeitslose junge Freunde. Man hat ja so bei so Evangel, ich war 4 Tage von Dienstag bis zum Freitag in Stuttgart zu einer Jugendevangelisation, Welcome 84 hieß die. Gut Schwäbisch, Welcome 84. Konrad Eisler hat das erfunden. Ja, und Ich habe ja doch schon einige solcher Sachen mitgemacht, aber was ich da jetzt mitgemacht habe, muss ich gestehen, da nehme ich an, das erlebt man, macht man im Leben nur ein einziges Mal. Ein zweites Mal ist das, glaube ich, gar nicht mehr durchzustehen. Also ich bin erstmal dahin gefahren und habe sicherheitshalber überhaupt nicht dran gedacht, weil ich gar nicht wusste, wie das ausgehen könnte. Da konnte man nur krank werden. Die hatten die Schleierhalle gemietet, die neue Schleierhalle beim Neckarstadion, so, die hat so etwa die Größe der Grugerhalle und so eine moderne große Sporthalle, Sport- und Veranstaltungshalle, super Radrennbahn drin und so. Und nun, da unten in Württemberg, da feiert die Kirche gerade so feierlich Geburtstag, 450 Jahre und der Konrad Eisler, Stiftsprediger in Stuttgart und Vorsitzender der Allianz, die haben gesagt, also jetzt für so ein Firlefanz. Da habe ich also nicht so schrecklich gesehen, aber evangelisieren, das könnten wir. Der Oberkirchenrat, der Württembergischen Landeskirche hat gesagt, ja, ihr könnt ja die Miete zahlen für 4 Abende Schleierhalle. Das sind, das ist ja 50.000 Mark. Und dann machen wir aus Anlass der ersten evangelischen Predigt in Stuttgart, wollen wir dann auch gerne hier in Stuttgart nochmal anständig evangelisch predigen, wenn euch das recht ist. Haben die also gesagt, gut, machen wir mit. Und dann haben die Mitarbeiter zusammengetrommelt. 600 Mitarbeiter. Als ich da so irgendwann mal so vor einem Monat war, zu einem Mitarbeiternachmittag im Ziffert Emmaus, da dachte ich, das ist hier so voll wie anderwärts eine super Jugendwoche. Ne? An sich, so, die kriegt dann, die wechseln hier über 600 raus. Tolle Mitarbeiter. Und dann haben die in den 3 Wochen vor Beginn der Woche 43.000 Hausbesuche gemacht. Die haben sich die gesamten Adressen von Jugendlichen, da muss man, das, nach unserem Strickmuster, ich muss denen erzählen, wie die Hausbesuche machen, so. Dann haben die immer zu zweit, je 25 Hausbesuche pro Woche gemacht. 43.000 durchbesucht. So, Halbsatzjahr. Und dann hat der Konrad Eisler, sowas kann nur der Konrad Eisler sich kennen, ja, nicht? Nur der Konrad Eisler sich ausdenken, mit seiner unglaublichen, liebevollen Fantasie, hat gesagt, das ist doch eine Sporthalle. Das kann man eigentlich jetzt nicht nur hinstellen und Lieder singen und predigen, sondern da muss man das ganze Medium dieser Halle muss man benutzen. Radrennsportler. Riesensportfeld mittendrin. Und dann sah das Programm so aus. Vorprogramm begann um 10 vor 6. Unter der Moderation von Hermann Link, früherem Radrennweltmeister, Olympiasieger in, also Radrennen ist so ganz kompliziert, ich verstehe da kaum, was da alles gibt, Vierer Mannschaftsrennen oder was, oder Verfolgungsrennen oder was auch immer da so gibt, ganz was Schwieriges ist das. Also ich habe da ein bisschen gelernt, den haben sie gewonnen, da waren so 2 christliche Radsportler, die haben den angemacht, erst ging so, können sie ein paar Radsportler uns hier geben, dann nehmen wir vor, was. Und dann haben die Creme de la Creme des württembergischen Radsports da aufgeboten und haben Abend für Abend da abenteuerliche Radrennen. Am vorletzten Abend wurde ein neuer deutscher Damenrekord in einer Disziplin gefahren. Also da war es spitze, das war toll. Bang. Inklusive Stürze und so. Ich sehe da ein Vorprogramm, haut da einer hin und dann so über diese Bahn, der ganzen Arme, so Brandwunden, liegt da dann so beim Schleifen. Die fahren ja ohne Bremse, ne? Es gibt keine Bremse an so einem Rennrad. Die sausen da ringsrum, keine Bremse drin, nix so. Und dann dicht aneinander, da oben rum, es ist atemberaubend. Dann war Radrennen. Dann jeden Abend Motorsport. So, Helm Friedrika mit seiner Trial-Maschine, aber dann die Motocrosser, die das Gleiche machen mit irrsinnigem Tempo. Da gab es zwei dolle Christen, die das machen. Und einer mit seiner Capito BMW, so ein 22, 23-Jähriger, ganz toller Christ, der seinen Glauben bekennt und eine super Maschine gebaut hat. So Kenner, die wissen da gleich, wussten da gleich Bescheid. Die Gelände-BMW, der macht die Sprünge über eine Rampe durch 10, 15 Meter durch die Halle. In einem Irrentheater, es kracht und donnert, zischt und stinkt. Und man denkt, der fliegt hier gleich irgendwo in die Zuschauermenge. Dann Handball. Handball, Stuttgarter Stadtauswahl. Die besten aller Handballvereine in Stuttgart gegen ein Team von Sportler und Sportler. Ich kann sagen, das hätten wir mitkriegen sollen. Da war ein Hexenkessel in der Halle. Und dann Trampolinspringer. Weltmeister. Also das war Spitzensport, sondergleichen. Die meisten dieser Sportler waren Christen. Nicht alle waren Christen, weil sonst so mit dabei. Aber wo Christen waren, die standen dann noch hin, sagten ein Wort. Und dann sehe ich noch, wer kommt denn da? Die Halle hatte also oberhalb der Radrennbahn, der Innenraum war frei. Oberhalb der Radrennbahn 5000 Plätze. Mehr dürfen nicht rein. 5000 Leute. Auf 5000 Jugendliche. Also ich hätte die Nerven nicht. Wir stehen am ersten Abend, Vorprogramm beginnt um 10 vor 6, mal ganz dünn auf den Rennen. Es ist halb 7, es sind vielleicht, naja, 1500 Leute da. 5000 passen da rein, das sieht 1500 junge Leute, sind natürlich eine Masse, nicht? Zweimal hat der Abendliche Backe voll. Aber in einer Halle mit 5000. Es ist Viertel vor 7, es sind vielleicht 2000 Leute da, vielleicht 2500 Leute. Konrad Eisler und ich, wir gucken uns an und sagen, 2500 Leute, toll. Ne? Aber eine halbleere Halle, ich denke, das ist der Hälfte, ich komme nicht aus, wenn man gleich in die 70 gegangen wäre, die überfüllt. Ne? Und dann müssen wir uns vorstellen, da war eine große Bühne, wo Musik war, also Musik natürlich jeden Abend mit Chören, Arnold, Andreas, Manfred, Siebel und all dem, was da so an Spitzenmusik herumläuft, weil in jedem Abend andere Teams da, bis 9 Uhr Programm. Und dann so eine große, moderne, wie in den Hallen das ist, so eine elektronische Anzeige. Da stand dann immer Radsport, Namen leuchten auf oder Welcome 84. Und wenn ein Lied gesungen war, stand immer gleich der ganze Vers da drauf und so. Das war also mit allem Pipapo wurde da in so Hallen gearbeitet. Und in Predigen musste ich in der Mitte des Fußballfeldes, ne, so mitten drauf, mit so einem Ding in der Hand. Und der nächste Zuschauer jenseits der Radrennbahn, so 30 Meter weg. Und das Ganze in so einem Boxring-Beleuchtung, ne, so senkrecht runter, so ein Boxring-Beleuchtung, da stand man da drin und sah überhaupt nichts, ob da überhaupt noch einer war. Und ich sage, ist doch gut. Besser du. Vielleicht sind die, die noch da sind, dann demnächst weg. Dann ist das besser du. Ich habe gedacht, ich sterbe. Ich sage, was ist man für ein Hornochse, dass man sich auf solche Sachen einlässt? Soll doch machen, wer will. Wer es erfindet, soll sich hinstellen, ne? Also unser einer nicht zur Schlachtbank führen darf. Um 7 Uhr war die Halle am ersten Abend überfüllt. 5.500 junge Leute. Steht kein Stehplatz mehr zu kriegen. Und da ging er los. Es war atemberaubend. Wir haben mehr gezittert als geglaubt. Aber es wurde auch geglaubt. Und gebetet auf viele Christen ergeben. Das war am ersten Abend schon geschenkt, ging dann an eine Öffentlichkeitswirkung, Fernsehen drehte mit, das fanden wir schon alle aufregend. Erstmal wollten alle mal gucken, ne, ob das überhaupt funktioniert. Ne. Man merkte so richtig so ein bisschen Hemmnis abwarten, ob sie nicht den Mund so voll genommen hatten und dann richtig so eine Bauchlandung gegeben hatte. Und da merkten die Fernsehleute, dass das ein tolles, eine Atmosphäre. Die Kritiker haben dann gesagt immer, da gibt es zu viel Sport. Also es war so, um 7 Uhr war dann offiziell Beginn, irgendwie so ein Karlauer von Konrad Eisler und der war ich schon immer mit drin. Wir beide fuhren immer auf Oldtimer-Radrennen oder so, hat er von seiner Frau so ein altes Fahrrad gehabt, Baujahr 47. Darauf bin ich dann gegen ihn Rennen gefahren, ne? Oder am Stelzenlauf gemacht, oder er gegen Zeitfahren gegen den Olympiasieger Renn auf Oldtimer. Dann erschien auf der Elektroniktafel Oldtimer Rennen, nicht wahr? Olympiasieger Hermann Link gegen den Schiedsfahrer Konrad Eisler und die Halle johlte. Da war eine Atmosphäre wie beim Sechstagerennen. Die Leute hatten Trompeten mitgebracht und dann die Hörner. Er sagt natürlich, kann ich ja verstehen, dass also alle frommen Herzen gesagt haben, was hat das mit Evangelisation zu tun? Wenn das hier losgeht, das ist Sechstagerennen. Das kriegst du doch nie mehr, das kriegst du doch nie mehr in die Hand, die Atmosphäre. Hat er gesagt, also er muss gleich, hier waren immer zwischendurch dann schon so kurze Zeugnisse von den Sportlern und am Anfang nach der Begrüßung hatte ich immer eine 4 Minuten Kurzpredigt. So trocken rein, 4 Minuten voll zugelangt. Er sagte, wer weiß nicht, wie lange die Leute bleiben, dann müssen wir am Anfang erstmal alles unter Dach und Fach bringen. In 4 Minuten muss ich ja immer das ganze Evangelium erstmal sagen auf irgendeinem Packende. Ich kann nicht sagen, ich bin unten in den Gewölben unten drunter. So eine Halle hat ja ein unheimliches Unterinnenleben, nicht? Das war so meistens eine Warmlaufbahn da unten, wo die Sprinter sich warm ließen. Auf dieser Warmlaufbahn ging ich in der Regel zwischen 5 und 6 einher und memorierte meine Predigt. Da nichts hatte man, einen Zettel hatte ich in der Tasche und so irgendwann und dann nur noch dunkel und überhaupt, da bleibt dann ja das Gehirn stehen, nicht? Da improvisiert man überhaupt nichts mehr, fällt mir ja sonst schon noch mal irgendwas ein, aber da fiel mir überhaupt nichts mehr ein. Ich musste jeden Satz, man muss ja kurz sein und ich habe da unten immer meine Sätze gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wo ist mein Zettel und noch mal. Also es war wirklich schrecklich, gebetet und geschrien, ich bin von der Gebetsgemeinschaft auf Klo wieder zurückgelaufen. Es war furchtbar. Aber es kam dann, und es war wirklich ein Geschenk, das 3-Stunden-Programm war eins. Das kippte nicht auseinander. Diese fröhlichen Zeugnisse, zwischendurch Jugendchöre, tolle geistliche Lieder mit kurzen Worten der Sänger, das, und zwischendurch diese geniale Moderation von Konrad Eisler, einer unnachahmlichen Mischung aus Witz und Heiligen Geist. Also wirklich mit Botschaft drin und dann aber auch locker und fröhlich. Das war toll. Und dann zum Schluss hatte ich eine halbe Stunde Zeit zum Predigen. Die Leute hörten zu. Das war dann auch so abends. Vorher war dann noch die Jole in der Halle wie verrückt. Ne? Und dann dachte man, Mensch, das wird das gar nicht geben. Wird das überhaupt gehen? Und dann gab es voll groß. Kannst predigen. War ein wildes Volk da. Das war nicht nur frommes Volk. Draußen in den Wandelgängen, so eine Halle ist ja offen, da waren Würstchenbuden und wenn man ganz ruhig war, dann schlug von draußen der Lärm rein. In den, was das für ein Volk dran war zum Beispiel, das konnte man daran sehen, im Foyer stand so eine Metallbüste, ein Kunstwerk von dem Hans-Martin Schleyer. Hm? 79 Veranstaltungen hatte der da schon aller Art überlebt, Show und... Aber unsere hat er nicht überlebt. Unsere hat er im Tresor beendet. An irgendeinem Abend hatte während der Veranstaltung dem Jungen irgendwo den Kopf rumgedreht und den Schleier guckte zur Wand. Waren die ganz voll unten, so ein Metallding, nicht zum Drehen. Den hatten sie verbogen, rumgedreht, konnte man nicht wieder hinkriegen. Konnte man nicht wieder zurückbringen, war er ganz kaputt gewesen. Haben sie ihn abgebaut und in den Tresor gelegt erstmal, um mal gucken, was passiert. Wenn dann in der Zeitung stünde, nicht? Christliche Veranstaltung drehen, Schleier den Hals rum. Das ist ja makaber. Das war also wirklich ein Volk, dass man Angst kriegen konnte. Haben wir das im Griff hier überhaupt? Das konnte man gar nicht im Griff haben. Und dann anschließend hatte ich dann immer ein Gespräch auf den Rängen und unter der Halle war eine Aufwärmhalle. Und in der fand die Nachversammlung statt. Und da hatte ich immer einzuladen, da war ich dann zum Gespräch, die eine Entscheidung für Jesus treffen wollten, mit denen wir nochmal beten wollten und denen so ein paar Tipps zum praktischen Christsein. Und das war schlimm. Ich habe immer abends gesagt, Freunde, es ist leichter zu Jesus zu finden, als in die Aufwärmhalle. Das ist zwar rechts, zwar links ein Fallen lassen, da unten irgendwo an Holzungsrohren entlang, da haben sie Schilder gemalt und ich dachte, da kommt kein Arsch, ich würde nie dahin gehen. Wer weiß, wo ich dahin geführt werde durch die Katakomben. Und es war am ersten Abend schon so, dass die voll war. So eine Halle, die war vielleicht so groß wie der Saal hier ohne die Emporenteil. Ne? Und ein Haufen junges Volk. Mit vielen guten Gesprächen und klaren Entscheidungen. So ging das also dann, fing bei 5.500 an und verendet, hätte ich fast gesagt, bei 8.500 am Freitagabend, bei 8.500. Da waren 7.000 in der Halle drin, weil es um 2.000 mehr als die Polizei erlaubte. Da haben sie die Halle dicht gemacht. Also die durften sie nicht mehr rein. Da standen die draußen vor der Tür, 1.500 Leute. Oder mehr, die gingen dann nämlich schon weg, jede Menge. 1.500 haben wir im Laufe des Abends noch reingelassen, als so das Radsportprogramm, das Gefährliche vorbei war, hat die Hallenleitung sich erweichen lassen und hat dann die Leute nochmal reingelassen in den Innenraum. Und wir haben gedacht, das ist so der Höhepunkt, aber es gab so viele Probleme an diesem letzten Abend, ja, so viele Nöte. Ich habe selten in irgendeiner Veranstaltung entdeckt, dass es was satanische Macht ist. Während ich da so auf diesem Boxring da in der Mitte, da hatten wir eine Ringermatte hingelegt, eine bunte, und da drauf stand ich, ja, war meine Kanzel. Während ich so bei der Predigt bin, im letzten Teil, wir hatten, Manfred Siebald hatten schon vor den Toren für die draußenstehenden am Anfang so eine Parallelversammlung organisiert und so ein bisschen gesungen und gesprochen, für die damit die ein bisschen mitschriften, dann kam die im zweiten Teil rein. Während ich da vorne letzten Abend fragte, was ist denn da, Halle? Ist das viel, viel so schwer? Man konnte, irgendwie hatte nicht die Freiheit, überhaupt eine Pause zu machen. Man musste Druck draufhalten. Ich wusste aber nichts. Ich sah nichts, ich hörte nichts, ich hörte nichts. Es ging einfach. Es ging alles über die Runden, die hörten zu. Als ich runterkomme von der Ringermatte, da sehe ich, wie die Freunde also da bei der Regie und da vorne am Rande des Feldes bei den Verstärkeranlagen bleich und zitternd erzählen. Er sagt mir, seit 8:50 haben wir Bombendrohung. Es war 8:15 nach inzwischen 10:00. Und er hatte beim Süddeutschen Rundfunk irgend so ein Idiot angerufen und gesagt, um 9:00 explodiert in der Toilette der Feierhalle eine Bombe. War die Polizei angerückt, Feuerwehr angerückt mit so Suchhunden nach Sprengsätzen und so. Und dann war es 9:09. Und dann hatte der Polizeichef da die Entscheidung zu treffen, räumen wir die Halle. Die Halle war hoffnungslos überfüllt. Das war ganz kritisch. Die Halleleitung hatte dazu gestanden. Nicht? Das waren 3.500 Leute zu viel. Da haben wir gesagt, wenn wir das jetzt räumen, das gibt eine Panik. Die trampeln sich tot. Wir riskieren das jetzt einfach und müssen das auch so nehmen. Die Vorstellung, natürlich, war da nicht. Aber was wäre gewesen, wenn das gewesen wäre? Dann müssen wir sehen, wie da. Meine Freunde und Brüder da, der Konrad Eisler und seine Freunde haben da am Rande des Spielfeldrandes, während ich predigte, sagte, du weißt gar nicht, wie gespenstisch das war. Ich habe eure Erzählungsgeschichte gepredigt, Johannes 20. Jesus tritt hinein in den Raum, die Türen sind verschlossen aus Furcht vor dem Juden. Frieden sei mit euch. Sie hoffen. Und das bedeutet, kannst du dir vorstellen, du predigst das da. Und draußen kommt Bomben. Ja, wir haben ja gestanden am Rande, dann wurden manche merkten das meistens dann mitgekriegt, dann wurden die Ordner rausgerufen, Sanitäter rausgerufen und wurden die Lokusse durchsucht und sowas. Dann wurde die Radrennbahn abgeklappt, da hatten sie Innenraum, die Leute, die Radrennbahn abgeklappt haben mit dem Fall des Falles, Fluchtwege offenbar, das kriegt ihr aber, kriegten einige mit, es war nicht so eine ganz tolle, war schwer, die Aufmerksamkeit zu halten, da hat man wohl gemerkt. Und dann zählten die Minuten, dann standen die da an den Verstärkern, die paar, die wussten, worum es ging, und beteten und guckten auf die Uhr und ein Ohr am Walkie-Talkie, um zu gucken, was bei der Polizei läuft und so. Und dann, ja, ich kann mir nicht vorstellen, was das war. Wir haben gedacht, wenn man irgendwann mal spürt, Satan armeenweise gegenmobilisiert, um noch einmal alles kaputt zu machen, um nur ja ein deutlich zu machen, das wäre noch lange nicht so einfach und so strahlend gewonnen. Wir waren so richtig so dabei zu sagen, das wäre toll. Finale. Und dann gibt das noch einmal so eine Saalschlag. Es waren sie, an den Abend kamen sehr, sehr, sehr viele Leute zum Glauben an Jesus, die alle waren. Voll, ich muss dann draußen in der Umkleidekabine, da war immer so furchtbar peinlich und improvisiert. Es gab so eine Nachversammlung für Leute, die allein sich zum Glauben kommen wollten, eine Entscheidung treffen wollten. Konrad Eisler sagte mir dann, am nächsten Tag habe ihn eine alte Dame angerufen. Er hat gesagt, sie wüsste gar nicht, was gewesen sei. Sie sei an dem Abend zusammen gewesen mit ihrer Freundin. Und zwischen 8 und 9, da hätten sie nichts anderes gekonnt, als auf die Knie zu gehen und miteinander zu beten. Sie hätten von 8 bis 9 auf den Knien gelegen und gebetet. Was sei da eigentlich los gewesen? Kann sich das vorstellen? Ein Geist, das ist ein geistlicher Hintergrund, der einen. Und ich dachte, das machen wir nur einmal im Leben mit. Solche Klüfte von Abgründe von Dämonien, die immer plötzlich kommen, zerstörerische Mächte. Und trotzdem ist der Herr der Situation. Jesus ist ja auferstanden und er tritt hinein in die Welt der Angst und des Hasses und der Furcht und sagt dann, Frieden sei mit euch. Und er ist wirklich auferstanden. Ich sage Ihnen das jetzt mal so mit der herzlichen Bitte, wir müssen diese Geschichte jetzt nicht so ganz groß ausfolgen, sondern die ist mehr zum Danken. So eine Sache kann man nie normal machen. Wir haben gesagt, da kann man jetzt eigentlich nur noch ein Jahr lang verdanken, für das, was gewesen ist. Ein Jahr lang verdanken. Und da Sie mit sicherlich auch so in Gedanken dabei waren, bitte ich Sie, mit in diese Kette der Dankenden einzuschreiben.